Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Schriftsteller und Journalist Kurt Tucholsky war einer der gefragtesten Publizisten der Weimarer Republik, die zwischen dem Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreichs am Ende des Ersten Weltkriegs 1918 und dem Beginn des Dritten Reichs 1933 mit so mäßigem Erfolg ein demokratisches Deutschland realisieren und festigen wollte. Tucholsky verstand sich als Linksintellektueller. Er war Antimilitarist und Pazifist und frühzeitig erkannte er die Gefahren des aufsteigenden Nationalsozialismus. 1930 verlegte er seinen Wohnsitz nach Schweden, wo er 5 Jahre später im Alter von 45 Jahren starb. Der größte Teil seines Werks besteht aus Artikeln, die er vor allem in der Zeitschrift Die Weltbühne publizierte. Er war zeitweilig neben Karl von Ossietzky deren Mitherausgeber. Tucholsky hatte beinahe zu jedem Thema einen Artikel bereit, betrieb unter anderem Literaturkritik, politische Analyse und Gerichtsberichterstattung. Er schrieb nicht nur unter seinem eigenen Namen, sondern verwendete Pseudonyme wie Kaspar Hauser, Peter Panther, Theobald Tiger und Ignaz Frobel. Was auch immer er behandelte, unterzog er einer gestochen scharfen Analyse und verlor dabei nie den Humor. Peter Kner liest Der Mensch und andere Prosastücke von Kurt Tucholsky.
Der Mensch. Der Mensch hat 2 Beine und 2 Überzeugungen. Eine, wenn es ihm gut geht, und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion. Der Mensch ist ein Wirbeltier und hat eine unsterbliche Seele, sowie auch ein Vaterland, damit er nicht zu übermütig wird. Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Er wird gemacht, hingegen nicht gefragt, ob er auch gemacht werden wolle. Der Mensch ist ein nützliches Lebewesen, weil er dazu dient, durch den Soldatentod Petroleumaktien in die Höhe zu treiben, durch den Bergmannstod den Profit der Grubenherren zu erhöhen, sowie auch Kultur, Kunst und Wissenschaft. Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken 2 Leidenschaften: Krach zu machen und nicht zuzuhören. Man könnte den Menschen geradezu als ein Wesen definieren, das nie zuhört. Wenn er weise ist, tut er damit recht, denn Gescheites bekommt er nur selten zu hören. Sehr gern hören Menschen Versprechungen, Schmeicheleien, Anerkennungen und Komplimente. Bei Schmeicheleien empfiehlt es sich, immer 3 Nummern gröber zu verfahren, als man es gerade noch für möglich hält. Der Mensch gönnt seiner Gattung nichts. Daher hat er die Gesetze erfunden. Er darf nicht, also sollen die anderen auch nicht. Um sich auf einen Menschen zu verlassen, tut man gut, sich auf ihn zu setzen. Man ist dann wenigstens für diese Zeit sicher, dass er nicht davonläuft. Manche verlassen sich auch auf den Charakter. Der Mensch ist ein pflanzen- und fleischfressendes Wesen. Auf Nordpolfahrten frisst er hier und da auch Exemplare seiner eigenen Gattung, doch wird das durch den Faschismus wieder ausgeglichen. Der Mensch ist ein politisches Geschöpf, das am liebsten zu Klumpen geballt sein Leben verbringt. Jeder Klumpen hasst den anderen Klumpen, weil sie die anderen sind, und hasst die eigenen, weil sie die eigenen sind. Den letzteren Hass nennt man Patriotismus. Jeder Mensch hat eine Leber, eine Milz, eine Lunge und eine Fahne. Sämtliche 4 Organe sind lebenswichtig. Es soll Menschen ohne Leber, ohne Milz und mit halber Lunge geben. Menschen ohne Fahne gibt es nicht. Schwache Fortpflanzungstätigkeit facht der Mensch gern an. Und dazu hat er mancherlei Mittel: den Stierkampf, das Verbrechen, den Sport und die Gerichtspflege. Menschen miteinander gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die herrschen, und solche, die beherrscht werden. Doch hat noch niemand sich selber beherrscht. weil der opponierende Sklave immer mächtiger ist als der regierungssüchtige Herr. Jeder Mensch ist sich selber unterlegen. Wenn der Mensch fühlt, dass er nicht mehr hinten hoch kann, wird er fromm und weise. Er verzichtet dann auf die sauren Trauben der Welt. Dieses nennt man innere Einkehr. Die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen. Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt sind. Und Junge begreifen nie, dass sie alt werden können. Der Mensch möchte nicht gern sterben, weil er nicht weiß, was dann kommt. Bildet er sich ein, es zu wissen, dann möchte er es auch nicht gern, weil er das Alte noch ein wenig mitmachen will. Ein wenig heißt hier ewig. Im Übrigen ist der Mensch ein Lebewesen, das klopft, schlechte Musik macht und seinen Hund bellen lässt. Manchmal gibt er auch Ruhe, aber dann ist er tot. Neben den Menschen gibt es noch Sachsen und Amerikaner. Aber die haben wir noch nicht gehabt und bekommen Zoologie erst in der nächsten Klasse. Der Mann, der ein Kind ertränkt. Pierre de Reissac ist aus Avignonnet, aus dem Süden Frankreichs. 33 Jahre alt, schlank, lange Nase, schmaler Kopf, glatt rasiert. Ein junger Mann aus dem französischen Landadel. Josephine Machicot ist ein Dienstmädchen, geschiedene Frau mit einem Kind, das dem Vater zugesprochen ist, dient in der Familie der Ressacs, bringt Herrn Pierre eines Tages die steifen Kragen, die sie gewaschen hat. Die haben sie aber besonders gut geplättet, Josephine, und ein Kuss auf den Hals und das Übrige. Als es soweit ist, wirft die Familie das Mädchen hinaus. Das Kind kommt in Carcassonne zur Welt. Es ist ein kleiner Junge. Herr Pierre hat sich inzwischen verheiratet und hat selbst ein Kind. Die Josephine, die nach französischem Recht nicht auf Alimente klagen kann, schreibt wehmütige Briefe, bekommt mehrere Male Geld, zweimal 2000 Francs, dann 200, dann noch einmal 3000, dann nichts mehr. Verdient 200 Francs monatlich, die Unterhaltungskosten für das Kind betragen 160. Die Briefe gehen monatelang hin und her, Zusammenkunft des Paares in Toulouse, wohin das Kind gebracht worden ist. Pierre de Ressac versucht, es bei der Assistance Publique unterzubringen. Da er aber seinen Namen nicht nennen will und keine Papiere beibringt, so missglückt das. Die Behörde verweigert die Aufnahme. »Also gib mir das Kind«, sagt er zu ihr, »ich werde es schon«, und wirft ihr das kleine Tuch zu, womit das Kind eingewickelt war, setzt sich in sein Auto und fährt ab. Es war ein blondes, dickes Kind, das schon die ersten Ansätze zu sprechen machte. Es war 1,5 Jahre alt. Dieses Kind hat Pierre de Ressac in den Canal du Midi geworfen. Deswegen steht er in Toulouse vor den Geschworenen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Herz eines Volkes klopfen zu hören. Ein großer Kriminalprozess ist eine davon. Was der Angeklagte selbst zu sagen hatte, war lamentabel. Ich habe nie geglaubt, dass ich der Vater sei, und ich weiß selbst nicht, und ich bitte die Gesellschaft um Verzeihung. Aber der Vorsitzende, der wie fast alle Vorsitzenden die Rolle des Staatsanwalts übernahm und die Geschworenen beeinflusste, wusste mehr. Sie haben der Mutter gesagt, dass sie nicht zahlten, keinen Pfennig, und dass sie so ein Kind nicht einmal zum Bedienten haben wollten. Ja, das ist wahr. Sie haben das Kind, bevor sie es ins Wasser geworfen haben, ausgezogen. Ja, das ist wahr. Eine Welle läuft durch das Publikum, ein Publikum, das diesem Mörder übrigens nicht ganz und gar feindlich ist, denn Herr Pierre ist in seinem Dorf beliebt gewesen. Er war so nett zu den Leuten. Sie haben das Kinderkleidchen versteckt. Ja, das ist wahr. Noch etwas? Nichts. Die Zeugen. Josephine, ein in Trauer gekleidetes Nichts. Ich habe ihn nicht geliebt, aber er ist eben stärker gewesen. Es war so eine Art Überschreitung ihrer Haushaltungspflichten, die sie etwas weit kalkuliert hatte. Ich habe nicht erpresst. Der Angeklagte? Sie hat zu erpressen versucht. Doch wo sind die Briefe? Die Briefe sind nicht mehr da. Die französische Familie soll erst noch geboren werden, die solch einen Brief nicht sorgfältig aufhebt. Die Sache steht nicht gut. Aber man hat nicht umsonst Herrn de Moreau Jaffery bemüht, eine Zierde des Barreaus, dessen faltige Talarärmel sich schon in so vielen Prozessen wie Fledermäuse erhoben haben. Die Ressacs haben Geld. Und also Herrn de Moreau Jaffery und so viele Entlastungszeugen, wie gewünscht wird. Josephine hat nur ein Wolltuch und eine Erinnerung, die Entlastungszeugen. Josephine ging jeden Abend tanzen. Ein Dienstmädchen hat nicht zu tanzen. Ich habe sie einmal nachts um 1 Uhr mit einem Mann gesehen, das war aber nicht Herr de Ressac. Aha. Das war keine anständige Frau, Herr Vorsitzender. Und dann als Perle ein alter Geldbriefträger. Herr Pierre ist das Opfer einer Klosettmessalina geworden. Ich tadele ihn nicht, er tut mir leid. Dies ist wörtlich übersetzt. Die Familie tritt in spärlichen Exemplaren auf. Die Sittenstrenge und die starre Auffassung vom Wesen der Ehe. Der Familienrat beschloss. Unsere Aufregung über den Skandal. Was werden die Leute dazu sagen? Ganz leise scheint sich der Aspekt des Prozesses zu verschieben. Würdige ältere Damen sind auf einmal da und halten das Banner des Familienlebens hoch. Verächtlich kräuseln sich ihre Oberlippen, die von kleinen schwarzen Schnurrbarthaaren besetzt sind. Ein Dienstmädchen. Die Auskünfte der Polizei über das Dienstmädchen sind gut. Aber sie hat keine Entlastungszeugen, sie hat kein Geld. So dass Herr de Moreau Jaffery eines dieser meisterhaften Plädoyers halten kann, die so viel für seine routinierte Klugheit und so wenig über den wahren Tatbestand aussagen. Der Anwalt beginnt mit einem eminent geschickten Schachzug. Er bittet um Verurteilung, um desto sicherer die mildernden Umstände herauszubekommen. Alle Schuld auf den kleinen Kopf der Person und alles Licht auf den Scheitel des Mandanten. Die Ärmel flattern, die Stimme rollt. Und hier begibt sich nun etwas so Französisches, dass es schwer sein wird, es in einem anderen Lande richtig zur Geltung zu bringen. Die 5 Gendarmen, die in der Anklagebank hinter dem Mörder sitzen, fangen an zu weinen. Sie weinen je einen Tassenkopf voll, als Herr de Moreau Jaffery spricht. Den harten Kriegern tropfen die Tränen in die Bärte und der ganze Saal weint mit. Aber der ganze Saal hatte am Tage vorher genauso geweint, als der Staatsanwalt das Andenken des kleinen, dicken Babys heraufbeschworen hatte. Die Taschentücher waren nass zum Auswringen. Es war alles so schön rührend. Die Geschworenen beraten. Totschlag. Mildernde Umstände. Was da auftauchte, war nicht nur ein kleiner Fall. Hier war eine ganze Schicht zu spüren. Ein Teil der französischen höheren Bourgeoisie. Die Macht der Wissenschaft. Wie die Freie Deutsche Schule zu Würzburg berichtet, ist es in Bayern gelungen, ein System zu entdecken, das jede von Gott nicht gewollte Wallung der Geschlechtlichkeit zunichte macht. Der Altöttinger Liebfrauenbote gibt uns das Rezept. Wenn die Reize kommen, dann etwa im Kopf ausrechnen, wie viel 27 mal 28 macht. Bis du das Resultat hast, ist das gereizte Nervensystem abgelenkt und alles wieder in Ordnung. Das lässt mich gar nicht mehr schlafen. Hier in Schweden sind die Frauen sehr schön und wohlschmeckend. Ich gehe nie mehr ohne Logarithmentafel aus. Bis gestern hat es gut funktioniert. Wenn Inge oder Karen oder Senta vorbeikam, ich die Tabelle heraus, 27 mal 28 und alles war in Ordnung. Seit gestern klappt es nicht mehr. Ich muss es dem Altöttinger Liebfrauenboten sagen. Sein System hat, mit Verlaub zu sagen, ein Loch. Nämlich immer, wenn ich jetzt in der Wirtschaft oder im Büchlein für die Markenkasse ausrechnen will, wie viel 27 mal 28 ist, dann ist aber gar nicht alles in Ordnung. Es muss da irgendetwas haften geblieben sein, ein Komplex, es ist ganz schrecklich. Meine Mama hat mir alle Rechenbücher fortgenommen. Es regt den Jungen so auf, sagt sie. Übrigens schlage ich vor, 3 mal 23, es kommt der Sache näher. Kurzer Abriss der Nationalökonomie. Nationalökonomie ist, wenn die Leute sich wundern, warum sie kein Geld haben. Das hat mehrere Gründe. Die feinsten sind die wissenschaftlichen Gründe, doch können solche durch eine Notverordnung aufgehoben werden. Über die ältere Nationalökonomie kann man ja nur lachen und dürfen wir selbe daher mit Stillschweigen übergehen. Sie regierte von 715 vor Christo bis zum Jahre 1 nach Marx. Seitdem ist die Frage völlig gelöst. Die Leute haben zwar immer noch kein Geld, aber sie wissen wenigstens, warum. Die Grundlage aller Nationalökonomie ist das sogenannte Geld. Geld ist weder ein Zahlungsmittel noch ein Tauschmittel, auch ist es keine Fiktion, vor allem aber ist es kein Geld. Für Geld kann man Waren kaufen, weil es Geld ist. Und es ist Geld, weil man dafür Waren kaufen kann. Doch ist diese Theorie inzwischen fallen gelassen worden. Woher das Geld kommt, ist unbekannt. Es ist eben da bzw. nicht da. Meist nicht da. Das im Umlauf befindliche Papiergeld ist durch den Staat garantiert. Dieses vollzieht sich derart, dass jeder Papiergeldbesitzer zur Reichsbank gehen und dort für sein Papier Gold einfordern kann. Das kann er. Die oberen Staatsbankbeamten sind gesetzlich verpflichtet, Goldplomben zu tragen, die für das Papiergeld haften. Dieses nennt man Golddeckung. Jeden Morgen wird in den Staatsbanken der sogenannte Diskont ausgewürfelt. Es ist den Deutschen neulich gelungen, mit 3 Würfeln 20 zu trudeln. Was die Weltwirtschaft angeht, so ist sie verflochten. Die Wirtschaft wäre keine Wirtschaft, wenn wir die Börse nicht hätten. Die Börse dient dazu, einer Reihe aufgeregter Herren den Spielclub und das Restaurant zu ersetzen. Schreien die Leute auf der Börse außergewöhnlich viel, so nennt man das, die Börse ist fest. In diesem Fall kommt am nächsten Tage das Publikum gelaufen und engagiert sich, nachdem bereits das Beste wegverdient ist. Ist die Börse schwach, so ist das Publikum allemal dabei. Dieses nennt man Dienst am Kunden. Die Börse erfüllt eine wirtschaftliche Funktion. Ohne sie verbreiten sich neue Witze wesentlich langsamer. In der Wirtschaft gibt es auch noch kleinere Angestellte und Arbeiter. Doch sind solche von der neuen Theorie längst fallen gelassen worden. Zusammenfassend kann gesagt werden, die Nationalökonomie ist die Metaphysik des Pokerspielers. Indizien. Der Untersuchungsrichter hat den Wächter Richard Schulz aus der Haft entlassen. Die Berliner Kriminalpolizei hatte ihn als den mutmaßlichen Mörder der kleinen Hilde Zäpernick angebracht. Das scheint unrichtig gewesen zu sein. Zur Sache selbst ist ohne Aktenkenntnis schwer etwas zu sagen. Soweit gut und schön. In der Begründung heißt es, dass ein dringender Tatverdacht nicht mehr bestände, dass aber durchaus noch nicht alle Verdachtsmomente aus der Welt geschafft worden seien. Maßgebend für die Aufhebung des Haftbefehls sei gewesen, dass der Wächter Schulz ein vorbildliches Familienleben führe. Hat man je dergleichen gehört? Ja, wir hören es alle Tage. Im Großen und Ganzen kümmern sich die Behörden nicht um dein Privatleben, solange du nicht straffällig wirst. Im Augenblick aber, wo du in den Verdacht gerätst, etwas ausgefressen zu haben, werden Fiebelvorstellungen kleiner und mittlerer Beamter wirksam. Und das, was du so still vor dich hingelebt hast, wird plötzlich ein Indizium. Er hat ein vorbildliches Familienleben geführt? Und wenn er das nun nicht getan hätte? Nehmen wir an, dieser Mann sei nicht der Mörder. Wenn er aber zum Beispiel unverheiratet oder nicht mit Huren gesehen wird, so spricht das also dafür, dass er ein Lustmörder ist. Man sollte den Landgerichtsrat Löwenthal, der das geschrieben hat, mit der Nase tief in die Bücher und mit dem ganzen Korpus noch tiefer ins Leben stoßen, von dem er nichts weiß. Es ist zunächst eine Überheblichkeit, dieses veraltete Dogma vom vorbildlichen Familienleben in einer so ernsten Sache als ausschlaggebend zu buchen. Dergleichen besagt so gut wie gar nichts. Es ist beinahe das Gegenteil richtig. Ein Mann, der seine vielleicht starken Triebe auslebt, hat weniger Veranlassung, einen Lustmord zu begehen, als ein wohlbehüteter, im engen Kreis der zwei Stuben eingepferchter Mann. Übrigens sind beide Gedankengänge gleich unsinnig. Wie jeder Kriminalpsychologe weiß, gibt es für diese Dinge überhaupt keine festen Regeln. Man muss von Fall zu Fall mit Intuition und mit Nerven zu fühlen versuchen, was los ist. Dann aber ist diese Argumentation eminent gefährlich. Ich führe zum Beispiel durchaus kein vorbildliches Familienleben. Gerate ich morgen in den Verdacht, einen Menschen beseitigt zu haben, so kann ich dem Landgerichtsrat Löwenthal auswendig diktieren, was er zur Begründung einer langen Haft aufmalen wird. Ist denn keiner da, der diesen Beamten einmal den Rat gibt, ein bisschen auf die Straße zu gehen? Unter Menschen? Sie leben nur unter Beamten, was nicht in allen Punkten dasselbe ist. Und Unschuldige haben es auszubaden. Persönlich. Ich möchte Herrn Regierungsrat persönlich sprechen. Herr Professor Gustav Röthe war persönlich anwesend. Der Chef des Stabes der Reichswehr ist diesen Beschwerden persönlich nachgegangen. Was ist denn das? Haben alle diese zwei Persönlichkeiten, eine einfache und eine persönliche? Was bedeutet das? Das bedeutet eine Wichtigmacherei, die auf derselben Etage wie das deutsche Vorzimmer wohnt. Am Telefon? Hier Vorzimmer von Herrn Portier Knetschke. Wie der Apparat, ohne den es keiner mehr tut. Ich werde das mit meinen Herren besprechen. Hat aber nur einen. Wie das ganze missverstandene Brimborium des so gern kopierten, überorganisierten Militärbetriebes, der es allen Deutschen zum ersten Mal vor die Augen geführt hat, wie man auf möglichst geräuschvolle und kostspielige Weise nichts tun kann. Der Divisionskommandeur arbeitete nicht allzu viel, aber das Wenige, was er tat, tat er durch seinen Adjutanten, durch seine Unterorgane und nur Orden und Rotwein nahm er persönlich in Empfang. Die privaten Gruppen aller Sorten ahmen ihm selig nach. Der Chef des Betriebes hat den soziologisch umstrittenen Gedanken der Delegierung auf die Spitze getrieben und seine Machtvollkommenheiten so aufgeteilt, dass man ihn schon manchmal, wenn's unten gar zu dumm wird, persönlich in Anspruch nehmen muss. Die Männer der Öffentlichkeit kopieren es überglücklich. Sie kommen nicht selbst. Sie telefonieren nicht selbst. Sie unterschreiben nicht selbst. Daher, denn keiner mehr sagt, ich möchte den Herrn Reichstagsabgeordneten sprechen, sondern ich möchte ihn persönlich sprechen, immer voller Angst, dass sonst seine Waschfrau käme, mit der sicherlich oft besser zu verhandeln wäre. Es gibt Menschen, mit denen möchte ich um keinen Preis sprechen, dienstlich nicht und privat und persönlich schon gar nicht. Mit Strafkammervorsitzenden, alten Bataillonskommandeuren, Kriegsgerichtsräten und ähnlichen persönlichen Persönlichkeiten. Redakteure. Vor 8 Tagen habe ich gefragt, wie sich der schmähliche Zustand, dass der Zeitungsverleger unumschränkt über seine Redakteure herrscht, auswirkt. Das lässt sich leicht beantworten. Die Folge ist ein linder Größenwahn des Redakteurs auf allen Gebieten, wo es ungefährlich ist. Das Verhältnis des angestellten Schriftstellers zum nicht angestellten Schriftsteller ist ein einziger Skandal. Das Äußerste an Unkollegialität und an Schmierigkeit, an äußerstem Mangel von Solidarität, der nur denkbar ist. Ich habe in 20 Jahren Literatur etwa 5 Redakteure kennengelernt, die sich nicht einbildeten, deshalb, weil man sie angestellt hatte, etwas Besseres zu sein als ihre Mitarbeiter. Dass der Redakteur die Spreu vom Weizen sondert, kann ihm niemand verdenken. In unserem Beruf steht das Angebot in einem grotesken Gegensatz zur Nachfrage. Zu schreiben vermeint jeder und jede zu können, und den Kram, der da verlangt wird, kann ja auch jeder Mensch herstellen. Das hebt die Stellung des Redakteurs. Er sieht die wirtschaftlichen Ursachen nicht und hält sich für geistig überlegen, wo er nur als Verwalter der kümmerlichen Honorare und als Billettknipser an der Schranke der Öffentlichkeit in Anspruch genommen wird. Und was er sich vor seinem Verleger niemals getraute, das wagt er dem Mitarbeiter gegenüber alle Tage. Da trumpft er auf. Da ist er der große Mann, dem zeigt er aber, was eine Harke ist. Leider zeigt er ihm nicht, was eine gute Zeitung ist. Die Folgen sind klar. An Zeitungen arbeiten so viel Außenseiter mit, dass ihr Niveau tiefer ist, als es unbedingt notwendig wäre. Professoren, Damen der ersten besten Gesellschaft, Fachleute, die etwas wollen und Interessenten, die etwas nicht wollen, manchmal auch Schriftsteller. Nun verspüre ich keine Berufsreligion in mir. Warum soll ein Professor nicht gut schreiben? Aber erstens schreibt er meistens schlecht und zweitens bestimmen nun diese Leute, die sich etwas nebenbei verdienen wollen, die Höhe oder vielmehr die Tiefe der Honorare. Und so ist aus unserem Beruf eine schlecht bezahlte Beschäftigung geworden. Kurz, der Redakteur gleicht seine Machtlosigkeit vor dem Verleger durch Machtprotzerei vor dem Mitarbeiter aus. Und nicht nur dem Mitarbeiter gegenüber, auch sich selbst gegenüber. Erfüllung. Wie Wagenpferde, die schwer gezogen haben, getränkt werden, das sehe ich so gern. Da stehen sie, mit nassem Fell, die Schweife wedeln ganz matt, sie lassen den Kopf hängen, und das eine stößt das andere, das gerade trinkt, beiseite. Man sieht das Wasser in seine Kehle hinuntergleiten, es schlürft. Alles an ihm ist Gier, gesättigte Gier, frische Gier und Befriedigung. Dann trinkt das zweite und das erste sieht zufrieden vor sich hin, aus dem Maul rinnt ihm Wasser in langen Fäden. Das ist schön. Ich möchte den Kutscher streicheln, der ihnen da seinen Eimer hinhält. Warum ist das schön? Weil es erfüllte Befriedigung ist, die ist zu selten. Es ist legitimer Wunsch, erarbeiteter Lohn, Notwendigkeit. Und eine erquickende Spur Wollust ist auch darin. Auch tut es niemand wehe. Keine Spinne tötet hier die mit großem Fleiß eingefangene Fliege, ihren ebenso naturhaften Hunger zu stillen, und die Mikroben im Wasser werden wohl keine Schmerzen erleiden. Wir wollen uns da nicht lächerlich machen. Es ist schön, wenn Pferde getränkt werden. Es ist auch etwas Freude an der menschlichen Überlegenheit dabei, dass es ein Mensch ist, der ihnen zu trinken gibt. Trinken sie zum Beispiel aus einem fließenden Bach, so gönnt man es ihnen, aber das Bild verliert etwas von dem Behagen, mit dem uns das Erste erfüllt. Wir sind wohl sehr eitel als Gattung. Und dann ist es auch schön, weil Pferde nicht sprechen können. Kommt ein durstiger, durchschwitzter Wandersmann an die Theke des kleinen Gasthauses und sagt, »Ein großes, helles Donnerwetter, ist das heute eine Hitze!« Dann trinkt er, und es ist kaum ein ästhetischer Genuss, ihm zuzusehen. Wenn nachher seine Augen glänzen und er »Ah!« macht, dann wirkt er auf uns, die wir keinen Durst haben, eine ganze Kleinigkeit albern. Warum es gerade bei den Pferden so ist, das weiß ich nicht. Man fühlt sich gut, wenn man sich vor ihnen gut fühlt. Eine milde Woge von Tierliebe quillt in einem auf, aber die täuscht. Denn läuft das Pferdepaar nachher nicht schnell genug, dann sind wir auf den Kutscher böse, weil er ihnen nicht ordentlich einen überzieht. Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.